ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Willkommen.
Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade. Es ist notwendig und es ist möglich, diese Krise zu überwinden.
Omid Nuripur sagte das heute, da war er noch Co-Vorsitzender der Grünen, kurz danach nur noch geschäftsführend im Amt. Denn um aus der Krise rauszukommen, die er zitierte, treten er, seine Kollegin Ricarda Lang und die anderen vier Mitglieder des Bundesparteivorstandes zurück. Die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen waren am Ende zu schlecht, auch in Brandenburg, wo die Grünen noch mitregiert hatten und zunächst aber nicht mal mehr im Parlament vertreten sind. Respekt für den Schritt gibt's vom Brandenburger Landesverband, meldet Reporter Nico Hecht aus Potsdam.
Ein mutiger, aber offenbar auch nötiger Schritt. So bewerten die Brandenburger Grünen den Rücktritt ihres Bundesvorstandes. Der Rauswurf durch die Wähler auch aus dem Brandenburger Landtag, wie vorher in Thüringen. In Sachsen hat man knapp den Wiedereinzug geschafft, war nun ein Nackenschlag zu viel, teilen die Brandenburger Parteivorsitzenden Alexandra Pichel und Hanna Große-Holtrup schriftlich mit. Einfach wieder zur Tagesordnung übergehen wäre nicht in Frage gekommen.
Es zeugt von Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht, wenn der Bundesvorstand, darunter Ricarda Lang und Omid Nuripur, nach einem intensiven Reflexionsprozess einen personellen Neuanfang einleiten.
Die schlechten Ergebnisse der drei Landtagswahlen würden auch die Brandenburger Grünen als Zäsur für die Partei insgesamt empfinden. Die Bundesco-Vorsitzende Ricarda Lang hatte erklärt, für einen Neuanfang brauche es auch neue Gesichter. Das sehen die Parteimitglieder in Brandenburg offenbar ebenfalls so. Auch die bisherige Landtagsfraktionsvorsitzende Buttke ohne Groll.
Ich kann sagen, dass Ricarda Lang und Omid Nuripur uns hier in unserem Wahlkampf sehr, sehr unterstützt haben. Das rechne ich Ihnen auch hoch an. Genauso rechne ich Ihnen diesen verantwortungsbewussten und mutigen Schritt, den Sie jetzt gehen, auch hoch an, denn Sie ermöglichen damit eine personelle und auch programmatische Neuaufstellung unseres Bundesvorstands.
Das halten auch die Brandenburger Parteivorsitzenden Große-Holtrup und Pichel für einen richtigen Schritt, heißt es in ihrer Erklärung. Schließlich sind in einem knappen Jahr Bundestagswahlen und die drei Landtagswahlen haben es gezeigt, noch sind die Grünen alles andere als in Form, um dort wieder kräftiger zu punkten.
Es ist nicht einfach, in politisch turbulenten Zeiten einen solchen Weg zu wählen. Aber es zeigt, dass unsere Partei lernfähig ist und den Willen hat, gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen.
Der personelle Neustart kann aber nicht alles sein, sagen die Parteivorsitzenden in Brandenburg, genauso wie die noch Fraktionsvorsitzende Buttke.
Wir müssen uns auf unsere Werte und unsere Themen besinnen. Wir brauchen den Klimaschutz, wir brauchen eine sozial-ökologische Modernisierung unserer Gesellschaft und natürlich eine humanitäre Flüchtlingspolitik.
Das fordert Ricarda Buttke für den Bundesparteitag im November, auf dem die Grünen, sagt sie, dringend weitere Schritte Richtung Neustart machen müssen.
Den Grünen steht das Wasser bis zum Hals. Nico Hecht berichtete aus Potsdam. Und damit zum Hochwasser an der Oder, das immer mehr Menschen erreicht. Im Kreis Oder-Spree und in Frankfurt gilt Alarmstufe 4, die höchste. Der Fluss schwillt an bis auf die 6-Meter-Marke. 2 Meter sind normal. Erste Straßen sind überflutet, erste Deiche undicht, Dichtwände haben Risse. Wie immer sind gestopfte Sandsäcke gefragt. Aus dem Eisenhütter Stadtteil Fürstenberg berichtet rbb24-Reporter Robert Schwass.
Am Ufer in Fürstenberg drückt das Wasser gegen die Sandsäcke. 6,46 Meter zeigt der Pegelstand am Nachmittag im Eisenhüttenstädter Ortsteil. Fast so hoch wie beim letzten Hochwasser 2010. Hier, wo der Oder-Spree-Kanal in die Oder mündet, stehen einige Gärten und Garagen komplett unter Wasser. Das Wohnhaus von Per Hempel ist nur mit einem Behelfsdeich geschützt. Hempel hat kaum eine ruhige Minute. Das Wasser, welches durch die Ritzen der Sandsäcke kommt, wird mit Pumpen rausgedrückt.
Jetzt im Hintergrund hört man das Geräusch. Die Pumpe hat also ihren Zweck erfüllt, fängt schon an, Luft zu saugen und da können wir ihr eine kurze Pause gönnen.
Die bräuchten auch die Anwohner. Sie haben Nachtschichten geschoben und mit Sorge den immer weiter steigenden Pegel beobachtet, erzählt mir Siegfried Bayer. Er wohnt ein paar Häuser weiter.
Immer 2-3 Leute unten die Nacht und wir wechseln uns ab. Klappt ohne Probleme. Na, seit 3 Uhr früh und jetzt mal eine Stunde Schlaf. Haben wir uns verdient.
Die Fürstenberger sind hochwassererfahren und trotz angespannter Lage gut vorbereitet. Das Technische Hilfswerk hat in Eisenhüttenstadt ein riesiges Sandsacklager aufgebaut. Ehrenamtliche Helfer schippen 1500 Säcke pro Stunde. Die werden aktuell vor allem flussabwärts zwischen Vogelsang und den Ziltendorfer Niederungen gebraucht. In den Deichen gibt es Sickerstellen. Sie müssen schnellstmöglich abgedichtet werden. Einsatzkräfte können die Lage aber gut bewältigen, sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Er ist am Nachmittag in den Hochwassergebieten.
Das ist also momentan noch eine Situation, die auch mit den regionalen Kräften gut im Griff ist. Aber nur deshalb, weil zigtausende Menschen hier bei uns im Land schon angepackt haben und weiter anpacken. Und die brauchen wir jetzt noch für ein paar Tage, um wirklich sicher durch diese schwierige Situation zu kommen.
Laut Prognosen des Landesamtes für Umwelt soll Ende der Woche das Schlimmste überstanden sein und die Wasserstände im Oderabschnitt bei Eisenhüttenstadt langsam wieder sinken.
RBB24-Reporter Robert Schwass über die Lage an der Oder. Das Bündnis Sarah Wagenknecht haben gut 200.000 Brandenburger am Sonntag zur drittstärksten Kraft im Landtag gemacht. Heute haben sich die frisch gewählten Abgeordneten erstmals im Landtagsgebäude in Potsdam getroffen, um sich kennenzulernen und vor allem um ihre Fraktion zu gründen. Aus Potsdam berichtet Korrespondent Thorsten Südow.
Mit Applaus beginnen die 14 am Sonntag gewählten Landtagsabgeordneten des Bündnisses Sarah Wagenknecht in Potsdam ihre erste Fraktionssitzung. Alle müssen sich erst kennenlernen. Falk Peschel, bislang Mitarbeiter im Senftenberger Bürgermeisterbüro, will sich als gewählter Landtagsabgeordneter für den Südosten Brandenburgs einsetzen.
Ich bin Lausitzer, deswegen ist es natürlich der Lausitzer Strukturwandel ein Herzensthema. Wenn man quasi aus der Kohleregion kommt, ist das natürlich eine der vordergründigsten Fragen, mit denen man sich dann natürlich auch gerne an dieser Stelle auseinandersetzen möchte.
Eine von drei weiblichen gewählten BSW-Abgeordneten ist Juline Grun. Sie wird ihre Arbeit im Gesundheitsministerium gegen die Parlamentsarbeit tauschen.
Die gesundheitliche Versorgung brennt mir am meisten unter den Nägeln, besonders wenn im ländlichen Bereich keinerlei Ärzte mehr zur Verfügung stehen, die die Bevölkerung vor Ort auch wirklich versorgen. Dafür möchte ich mich gerne einsetzen, die Krankenhausstandorte zu erhalten. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und auch letztendlich der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin.
Die 13,5% Stimmen für das Bündnis Sarah Wagenknecht in Brandenburg seien mit einem Auftrag verbunden, sagt Sven Hornauf, gewählter Abgeordneter aus Frankfurt an der Oder.
Ganz klar, keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine, keine militärische Unterstützung und Aufnahme von Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen. Das muss die SPD akzeptieren. Wenn die davon nicht runtergehen, gibt es keinen Ansatz für Gespräche.
Diese Forderung wiederholte mit 14 von 14 Stimmen zum Fraktionsvorsitzenden gewählte frühere Arbeitsrichter Robert Krumbach nach der ersten Fraktionssitzung nicht. Erstmals mit dem Wahlsieger SPD zu einem Sondierungstreffen zusammenkommen und über eine Regierungsbildung sprechen, wird eine BSW-Delegation Mitte nächster Woche.
Wir müssen uns ja erstmal kennenlernen, auch die SPD muss uns kennenlernen. Und da werden wir einen Fahrplan verabreden. Wir sind uns darüber einig, dass wir jetzt mit der SPD sprechen, die Gespräche auswerten und dann weitersehen. Es gibt da keine Vorfestlegung in die eine oder in die andere.
Voraussetzung für die Beteiligung an einer Landesregierung sei ein deutliches Signal gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland, so Krumbach.
Thorsten Südow über die erste Brandenburger BSW-Fraktion, die sich im Landtag konstituiert hat und womöglich schon bald Regierungspartei werden kann. Amtshilfe für die Familienkasse, das war der Grund für einen Einsatz der Polizei heute Morgen in Reinickendorf. Drei Wohnhäuser wurden überprüft. Der Verdacht, Erschleichung von Sozialleistungen im großen Stil. Reporter Hendrik Schröder berichtet.
Mehr als 400 Menschen und 100 Unternehmen sind in den drei Häusern an der Scharnweberstraße gemeldet. Insgesamt 70 Wohnungen gibt es hier. An den Briefkästen stehen jeweils bis zu 7 Namen. Auch 130 Kinder sollen in den Häusern wohnen. Da das alles rein räumlich kaum möglich ist, wurde die Familienkasse Berlin-Brandenburg stutzig. Sie wollte jetzt überprüfen, wer wohnt wirklich in den Häusern. Die Polizei leistete mit über 100 Kräften Amtshilfe, sagt Polizeisprecherin Beate Ostertal.
Ein Einsatz dieser Dimension, eine Amtshilfe zur Überprüfung von Kindergeldmissbrauch, ist für uns erstmalig hier in Berlin der Fall. Wir haben auch Kollegen und Kolleginnen hier vom örtlichen Bezirksamt Reinicken auch dabei, die den gewerberechtlichen Teil dass wir diese Anschriften gleich mit überprüfen. Und auch das Jobcenter ist hier vor Ort.
Der Verdacht ist, dass in den Häusern Sozialbetrug im großen Stil stattfindet. Dass viele der dort gemeldeten Personen sich nicht mal in Deutschland aufhalten, für Termine beim Amt extra einreisen und so illegal Kindergeld und andere Sozialleistungen beziehen. Dabei ginge es bei den Vorwürfen weniger um die Menschen, die tatsächlich in dem Haus leben, so die Behörden heute vor Ort, sondern um andere, möglicherweise als Netzwerk organisierte Kriminelle, die, so der Verdacht, gezielt Sozialleistungen illegal abschöpfen und die Wohnadressen und Briefkästen der Häuser dafür missbrauchen. Die erhobenen Daten werden nun überprüft. Schwierigkeiten gab es bei der Begehung keine. Alle Bewohner waren kooperativ, hieß es von der Polizei.
Henrik Schröder über einen großen Polizeieinsatz heute in Reinickendorf.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Viele spielen ja immer mal wieder mit dem Gedanken, den Job zu wechseln. Aber dann ist sie doch da, die Angst vor der Veränderung. Bernhard Jonas hat es gewagt. Mit 57 hat er noch mal ganz neu angefangen, und zwar vom Banker zum Busfahrer. Bernhard Jonas macht sich gerade fertig für seinen Arbeitstag. Dienstbeginn ist heute um 13 Uhr.
Die Verpflegung für unterwegs, für den Tag.
Früher saß er im Büro, war Finanzberater, saß 8 Stunden am Tag am Schreibtisch. Jetzt fährt er einen BVG-Bus im Schichtdienst und ist begeistert.
Ich war mein ganzes Leben in der Finanzdienstleistung tätig, im Vertrieb, tatsächlich 38 Jahre. Und dann kam halt eben der Tag, der irgendwie alles verändert hat.
Er erfährt, dass sich seine Arbeitsbedingungen drastisch verschlechtern werden. Das kann und will er nicht mitmachen.
Ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen selbst überrascht, weil ich eigentlich so ein Typ bin, der in Ruhe mal so ein bisschen alles aushält. Aber das war wirklich ein Punkt, wo ich tatsächlich sehr stolz drauf bin, dass ich da eine andere Konsequenz gezogen habe.
Er kündigt und bewirbt sich bei der BVG. Denn hinter dem Steuer zu sitzen, das hat Bernhard Jonas schon immer geliebt.
Ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es nicht in richtigen Worte fassen. Es ist halt ein bisschen majestätisch, ja, hier in diesen großen Bus einzusteigen, ganz vorne, ganz links Platz zu nehmen und dann loszufahren mit so einem Fahrzeug. Ist eben einfach tatsächlich fantastisch.
Auch wenn der fast 60-Jährige schon seit 40 Jahren den Führerschein hat, vor der Ausbildung zum Busfahrer hatte er Respekt.
Es ist aufwendig, man muss sich auf den Hosenboden setzen und Theorie lernen. Unterm Strich ist es aber machbar. Ja, ich war in der Ausbildungsgruppe, zu dem Zeitpunkt war ich 57 Jahre alt, nicht mal der Älteste, was ich an sich vermutet hatte.
Nach 5 Monaten Umschulung darf Bernhard Jonas denn endlich den großen Gelben durch Berlin steuern. Er fährt vor allem in Spandau und wird dort auf 22 verschiedenen Linien eingesetzt. Heute übernimmt er einen großen Gelben von einer Kollegin.
Wünsche ich dir viel Spaß.
Ne? Danke dir, eine schöne Pause oder einen schönen Feierabend.
Danke, tschüss.
Ciao. So, ab geht's. Auch wenn es bei der Berliner Straßenlage manchmal ein bisschen schwierig ist. Das Fahren an sich, ich habe mit Menschen zu tun. Die werden mir ein- und aussteigen. Ich habe einen klaren Ablauf. Ich weiß, wann mein Dienst beginnt. Ich weiß, wann mein Dienst endet. Ich nehme nichts mehr mit irgendwie aus dem Büro. Also der Kopf ist deutlich befreiter.
Dankeschön.
Gerne. Der Kleine hat Spaß. Das ist eine Kurzstrecke. 2,40 Euro, aber nur mit Karte, bitte.
Früher hatte Bernhard einen geregelten 9-to-5-Job, jetzt arbeitet er im Schichtdienst. Eine Herausforderung, mit der er erstaunlich gut zurechtkommt, wie er sagt. Sein neuer Job bedeutet auch viel Verantwortung.
Respekt vorm Bus habe ich bis heute. Es ist ein unglaubliches Fahrzeug, von den Abmaßen her, von dem Gewicht, von der Tatsache, dass bis zu 100 Menschen hinter mir als Fahrgäste mit drin sind. Ich glaube, den Respekt sollte man an keinem Tag verlieren.
Seine Familie hat seinen beruflichen Neustart unterstützt. Im Freundeskreis war man anfangs skeptischer. Doch inzwischen ist allen klar, dass der Wechsel richtig gut war für Bernhard Jonas.
Jetzt habe ich einen Traumjob gefunden, tatsächlich. Das ist so.
Seine Entscheidung hat Bernhard Jonas noch an keinem einzigen Tag bereut. Er liebt seine neue Arbeit und viele seiner Fahrgäste halten ihn für einen der nettesten Busfahrer Berlins.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.